Nur wer mit sich selbst gut umgeht, kann auch mit anderen gut umgehen. Selbstachtung.
Respektvolle Kommunikation.
Selbstreflexion.
Nein sagen können.
Nimm dich raus und rein ins Ich. Ulrike Bischoff ist die Supervisorin an deiner Seite. Sie selbst änderte ihr ganzes Leben. Hier hörst du, wie du es schaffen kannst. Zusammen mit Ulrike und Schwarzbrot und Kamille. Der Podcast für dein gelungenes Leben.
Herzlich willkommen zum Podcast Schwarzbrot und Kamille. Mein Name ist Ulrike Bischoff und ich bin die Supervisorin an deiner Seite. Heute ist wieder Interviewtime und mein heutiger Gast verleiht meinem Podcast die notwendige seelische Unterstützung von oben, denn er ist Pastor der Landeskirche Hannover, aktuell Geschäftsführer und pädagogischer Mitarbeiter der evangelischen Erwachsenenbildung in Osnabrück und Sportmanager. Er macht auch in Olympia. Fundraiser, Ombudsperson, Mediator, Coach, Supervisor in Ausbildung. Er sagt von sich selbst, ich bin 46 Jahre jung und dynamisch, Netzwerker und Weltentdecker, stets offen für neue und kreative Ideen. Eines seiner Motti ist, Netzwerk schlägt Hierarchie. Ihr seht, es gibt viel zu erzählen, viel Gesprächsstoff und viel zu besprechen mit Christian Bode. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich da sein darf, liebe Ulrike. Vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen.
Ja, du hast das, was ich eben im Intro schon sagte, so viele Dinge zu bieten. Da kam ich an eine Podcast-Einladung gar nicht vorbei. Insofern, wie du ja auch weißt, war ich ja dieses Jahr pilgern und ich finde so diese Kombination Sport und Kirche ganz spannend. Es geht um Körper und Geist und Seele. Und erzähl doch mal, wie es zu dieser Kombination gekommen ist, dass du sportlich so interessiert bist und das Pastorenamt dich auch erwischt hat und dass sich das irgendwie zusammengeführt hat.
Ja, ich halte das zunächst mal mit Teresa von Avila. Tu deinem Körper etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Das möchte ich vorwegstellen, allen Pilgerinnen und allen sportlich und auch kirchlich Interessierten. Tu deinem Körper etwas Gutes. Das habe ich schon immer gern getan. Sport ist die große Leidenschaft seit Beginn meines Lebens. Ich war Fußballer, stolzer Fußballtorwart. Und bin dann irgendwann zum Tischtennis gewechselt, zur schnellsten Rückschlagsportart der Welt. Das hat mich geprägt. Heute bin ich Langstreckenläufer. Das hat was damit zu tun, dass man dann etwas unabhängiger ist von Mannschaften und Hallen und Trainingszeiten. Bei einem Familienbetrieb hier zu Hause mit drei Kindern und Frau und alle im Dienst, das unter einen Hut zu bringen. Deshalb gehe ich gerne laufen, manchmal sehr früh morgens, manchmal spät abends. Da bin ich dann etwas flexibler. Kurzum, Sport selber aktiv, das ist eine Säule, aber auch in jeglicher Form anderer Sportarten Neues auszuprobieren. Aber auch gerne und ganz stolzer aktueller Dauerkartenbesitzer vom VfL Osnabrück.
Ach, guck, das zweite, da kommt die Fußball. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, die Fußballleidenschaft zum Vorschein. Und ich finde den Satz ganz wunderbar, mit einer gesunden Seele wohnt in einem gesunden Körper. Damit triffst du ja schon mal die Dinge, die mir als Supervisorin, Stichwort auch Balance, total wichtig sind. Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Geht weiter.
Also Sport geht immer, zu jeder Zeit und sei es dann jetzt auch nur aktuell noch vor dem Olympiabildschirm, bald schon auch live bei den Paralympics. Dafür super. Aber brauchst die zweite Seele oder die zweite Säule, besser gesagt, nämlich sozusagen die Kirche. Ich bin kirchlich sozialisiert, habe gesagt, von den Kindesbeinen an sehr geprägt von meinen Eltern, keine Pastoren, aber kirchlich sehr engagiert. Mein Vater war lange Zeit Kirchenvorsteher, meine Mutter, damals nannte man das Grüne Damen, also so im Besuchsdienstkreis aktiv. Ich bin Kindergottesdienstkind gewesen, Jugendmitarbeiter. Meine Konfirmandengruppe, die fand ich nicht so dolle, aber meinem Konfirmator, dem habe ich es zu verdanken, dass er gesagt hat, Mensch, Christian, du bist der Mensch, der sollte doch als Menschenfischer unterwegs sein. Du solltest Pastor werden. Ich war ziemlich überrascht und dass er mir das so zutraut. Und er hat meinen Weg aber begleitet. Und ich habe dann doch die Kindheitsträume, Tierarzt zu werden, verworfen und habe mich für die Menschen entschieden. Gott sei es gedankt.
Ja, Menschenfischer ist ja auch ein schönes Bild, finde ich, ne? Also So habe ich dich eigentlich auch kennengelernt, dass du auf Leute zugehst. Und das ist ja auch so ein bisschen mit in diesem Motto, was du sagtest, Netzwerk schlägt Hierarchie. Heißt ja auch, dass, also daraus entnehme ich, dass es dir nicht nur um die Menschen geht, sondern dass es eigentlich auch um das Miteinander geht.
Den einzelnen Menschen so zu nehmen, in ihm sozusagen ein geliebtes Geschöpf Gottes zu sehen, das wirklich Talente hat, Fähigkeiten hat, ja, sicher auch Grenzen, hoffentlich sogar, dass jeder auch Grenzen hat und sich derer bewusst ist, und diese aber sozusagen zu sehen und zusammenzuführen. Das ist mir wichtig, und ich glaube, unsere Welt könnten wir ein ganzes Stück besser gestalten, wenn wir so alle durch die Welt gehen würden, nicht immer nur mit Urteilen oder auch Vorurteilen, bis hin zu Hass und Rassismus, all das, was unsere Gesellschaft manchmal ausmacht, sondern sehen, das Gute in jedem Einzelnen zu sehen und zu sehen, jeder Mensch ist wertvoll, so einzigartig und individueller ist. Das ist für mich nicht nur theologische Botschaft, sondern auch mein Menschenbild, was mich sehr prägt. Und da bringe ich gerne Menschen zusammen, wo es denn mir möglich ist.
Du hattest das schon angedeutet, du bist bei Olympia dabei. Und zwar nicht nur als Sportlerherz, als Trainer, so wie ich das verstanden habe, für die paralympische Tischtennismannschaft oder generell für die gesamte paralympische Mannschaft. Erzähl doch mal, was hat dich da, das ist ja nicht das erste Mal, dass du jetzt nach Paris fährst in 2 Wochen, sondern du bist ja schon mal da bei vielen Olympischen Spielen gewesen. Was wird da von dir verlangt? In welcher Rolle?
Das sind viele Fragen. Ich erzähle vielleicht kurz mein Weg. Ich war 17, bin zu einer Trainerausbildung gefahren, Tischtennis, und es waren 7 Rollstuhlfahrer angekündigt. Das war ein Pilotprojekt Ende der 90er Jahre. Und ich habe gedacht, 17 Jahre alt, jung, dynamisch, das ist was Cooles. Ich werde Tischtennistrainer, und nebenbei ist das ein tolles Sozialprojekt. Und hatte mir so vorgestellt, ich füttere die armen behinderten Menschen und dann schiebe ich sie in die Halle und dann gucken die mir zu, wie ich Trainer werde und die nicht. Und der erste Abend, das ist ein echtes Bekehrungserlebnis gewesen. Wir haben so ein Turnier gespielt. 7 Rollstuhlfahrer standen da, alle mit einem Tischtennisschläger in der Hand. Und wir haben ein Turnier gespielt, jeder gegen jeden. Und ich erinnere mich wie heute, ich habe wirklich mein Bestes gegeben, aber ich habe gegen 4 der 7 Rollstuhlfahrer verloren. Das konnte ich
Respekt.
nicht auf mir sitzen lassen, und das ist der Anbeginn sozusagen einer Veränderung. Und ich mache das kurz. 2008 habe ich als Nationaltrainer Tischtennis in Peking sozusagen am Tisch gesessen und habe mich mit meinen beiden Frauen, Andrea Zimmerer und Monika Sikora Weinmann, über die Silbermedaille gefreut, die wir im Teamwettbewerb gewonnen haben.
Wow.
Und dann gibt es manchmal was großes Glück ist, und oder manche würden das als Zufall bezeichnen. Ich als Theologe sage, Zufall ist in der Bibel nicht belegt. Das sind sicher Fügungen. Ich bin gefragt worden, ob ich in eine Tradition einsteige, nämlich dass Kirche, katholische und evangelische Kirche gemeinsam ökumenisch immer Sportlerinnen und Sportler und Teams begleiten zu Olympischen und Paralympischen Spielen. Und so bin ich zu der Aufgabe gekommen, die ich seit 2012 ausfüllen darf. Ich bin Seelsorger für unser Team D. Ich habe in London sozusagen das erste Mal bei den Sommerspielen 2012 mitgewirkt, war in Sochi, war in Pyeongchang, war in Rio, digital in Peking und in Tokio dabei. Und jetzt freue ich mich riesig sozusagen. Das werden jetzt meine 7. Paralympischen Spiele. Und als Seelsorger sind wir diejenigen, die kommen mit einem offenen Ohr, mit Anliegen, die Siege mit feiern, aber auch bei Niederlagen eine starke Schulter bilden, ein offenes Ohr haben und nicht nur über sportliche Themen, sondern weit darüber hinaus. All das, was so mitschwingt für Sportlerinnen, Funktionäre, aber auch für alle Gäste, Zuschauerinnen, wie sie denn da sind.
Ja, das ist hört sich an, als also die Geschichte hört sich für mich so an, als hätte das so sein sollen. Also wirklich ein toller Weg und total beeindruckend. Und sind es denn jetzt dieses Jahr auch wieder, also die Sportler, die du begleitest, kennst du die schon oder sind das welche auch von den letzten Jahren oder kommen dann immer wieder neue dazu? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also der Behindertensport hat natürlich eine riesengroße Entwicklung hin, auch wirklich zum Leistungssport hin. Und heute müssen wir auch von mindestens Halbprofis bis Vollprofis im Behindertensport sprechen. Deshalb gibt es natürlich auch immer Veränderungen, sich sozusagen da auf den Weg zu machen. Das bedeutet und verlangt enorm viel ab von den Einzelnen. Deshalb, ich werde auf bekannte Gesichter treffen. Ich freue mich sehr, dass Gesichter aus der Tischtennismannschaft die sind, die ich selber auch als Nachwuchsbeauftragter begleitet habe. Da knüpfe ich natürlich an Begegnungen und Vorerfahrungen ran. Wir haben erfahrene Sportlerinnen dabei, die das kennen, die wissen um unsere Rolle, wissen, dass wir da sind. Und es werden aber auch ganz junge, neue Talente dabei sein, denen erstmals die Möglichkeit gegeben ist. Und da durften wir uns, und da bin ich sehr dankbar dafür, schon im Rahmen eines Team-D-Calls vorstellen. Und alle Sportlerinnen, wenn sie denn einziehen im Paralympischen Dorf, erhalten dann nochmal einen ganz besonderen Türhänger von uns, auf dem steht: Anklopfen erlaubt. Und das,
ach, das ist ja
24
toll.
Stunden rund um die Uhr.
Super. Das hört sich nach einer runden Sache an. Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, das ist ja nicht das Einzige, sondern dass du, wir haben ja dieses Jahr wahnsinnig viele sportliche Ereignisse, dass du auch sogar bei der EM jetzt dabei gewesen bist. Was hast du da denn Nettes gemacht bei der Fußball-EM?
Das freie Kind in mir hat gesagt, ich möchte nochmal auch was für mich, nur für mich machen und möchte mich irgendwie einbringen in dieses große Ereignis. 2006 war ich schon bei der Weltmeisterschaft hier beim Sommermärchen dabei und dieses Jahr habe ich mich beworben. Ich war Volunteer in Düsseldorf und da habe ich auch das gemacht, wo ich meine, das Besten kann, Menschen mit Behinderungen den Weg gewiesen, sie begleitet, bis hin ein Schweizer Journalisten beim großen Viertelfinale England gegen Schweiz. Da haben wir direkt gemeinsam am Spielfeldrand gestanden, weil barrierefreie Tribünen für Medienvertreter gibt es in Düsseldorf nicht. Ein riesiges
Ach, guck.
Highlight für mich.
Ja, super. Dann konntet ihr ja gleich nochmal für die Veranstalter den Finger ein bisschen nicht in die Wunde legen, aber zumindest auf gewisse Missstände aufmerksam machen. Das kann man dann ja am nächsten Mal besser machen.
Absolut. Ich glaube, da hat Düsseldorf gelernt, da hat die ganze UEFA gelernt. Und ich glaube, solche Menschen braucht es, die dann eben sagen, trotzdem. Und dann finden wir Wege. Denn auch das gehört zu meinem Motti, geht nicht, gibt's nicht. Herausforderungen sind da, um angenommen zu werden, um dann gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
Ja, absolut. Also immer, ich sage auch immer, es gibt immer viele Lösungen, man muss sie nur finden und man muss auch manchmal ein bisschen kreativ sein und auch mal gucken, in welchen, sage ich mal, Leitplanken man sich bewegen kann. Es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten. Aber du brauchst halt auch Leute, die so einen Weg mitgehen, ne? Und sagen, Mensch, wir sind dann auch bereit, Verantwortung zu übernehmen, wenn es irgendwas schiefläuft oder ein bisschen also mitzutragen oder auch eine Idee haben. Oder das Bewusstsein haben, ich kann das mittragen. Das erfordert natürlich auch oftmals Mut. Und konventionelle Sachen erfordern immer Mut. Aber letztendlich, ich habe bisher eigentlich nie die Erfahrung gemacht bei solchen Wegen, dass die irgendwie schiefgegangen sind. Irgendwas daraus habe ich immer irgendwie mitgenommen und es war eigentlich immer bereichernd.
Das teile ich sehr und da sind wir nur gemeinsam stark. Und da sind wir wieder beim Bild von Netzwerk und Menschen zu fischen und dann gemeinsam zusammenzubringen, um gemeinsam auch Gesellschaft zu gestalten in all den Orten, wo wir unterwegs sind. Im
Genau.
Sport, aber auch im wahren Leben.
Was ich auch spannend fand, damit muss ich mal so ein bisschen jetzt fordernd sein, ist, du sagst ja, also ne, wo wir noch beim Sport hängen, du bist ein Spaziergang-Hasser. Wenn es kein richtiges
Oh
Ziel
ja.
gibt. Erklär das
Tja,
doch mal.
Spazieren gehen, ich weiß, ist mir einfach vielleicht eine Nummer zu langsam oder zu entschleunigend. Also ich bin dynamisch und brauche es ein bisschen schneller. Und dann bin ich aufs Geocachen gekommen. So
Ah,
dieses
okay.
Dosensammeln an allen verrückten Orten. Und meine Frau jubelte schon und sagte, endlich sozusagen, wir gehen zusammen spazieren und dann du sammelst deine Dose. So hat sozusagen der Spaziergang seinen Sinn. Das hat nicht so lange gehalten, weil manchmal muss man ja auch ein bisschen länger suchen. Da steigt dann ihre Ungeduld. Also kurzum, also Spazierengehen ist nicht so meine Sache. Wenn es mal sein muss und sein soll, dann lasse ich mich auch drauf ein. Aber ja, mit Dosen sammeln, da geht es ein bisschen einfacher.
Ja, du hast ja auch gesagt, also dein Leitsatz ist ja, wer kein Ziel hat, der kommt auch nirgendwo an. Ich sage jetzt mal als Pilger, der Weg ist das Ziel. Wie können wir das denn zusammenbringen?
Ich glaube, ich habe auch schon ein bisschen ja dazugelernt, ne? Also nur auf Zielen und hin sozusagen. Ich glaube, der Weg, der führt uns manchmal dahin. Und das ist sozusagen der Weg, der hinter uns liegt. Und ich glaube, eins meiner Themen ist dann auch einfach präsent zu sein, hier zu sein und immer nur voranzugehen und nach vorne zu schauen. Ich glaube, der Weg ist das Ziel und der Weg, der gibt uns uns manchmal auch die Impulse. Und dann kann es auch mal sein, dass man Ziele über Bord wirft oder ganz neue entwickelt oder auch an anderen Orten ankommt, was man gar nicht so gedacht hat. Ich glaube, wir sind da gar nicht so weit auseinander.
Nee, ich fand es nur sehr, sehr, also es hört sich so ein bisschen sehr hart an, ne? Wer kein Ziel hat, kommt auch nirgendwo an. Wumm. So. Und da hab ich gedacht, interessant. Und dann hast du, ja, Wumms, und dann, und sonst lernst du immer von jedem, der sagt, naja, ich weiß noch nicht so ganz, ich habe noch so nicht kein Ziel. Und dann sagt dir immer jeder mit einem guten Ratschlag, Ratschläge sind auch Schläge, der Weg ist das Ziel. So. Und das fand ich vom Kontrast her so spannend. Ja, du hast eben schon erwähnt, was dir sehr wichtig ist, nämlich du hast schon von deinen Kindern und auch von deiner Frau gesprochen. Du sagst, du bist seit 18 Jahren verheiratet, kennst deine Frau, war jetzt, so wie ich das verstanden habe, seit 25 Jahren, ihr habt drei Kinder. Das, was mich so angesprochen hat, war dieses, sind die Bedürfnisse geklärt, so finde ich die Lösung. Das ist ja mal eine stramme Haltung.
Das ist eine stramme Haltung. Ich wünschte mir, ich lerne sie jeden Tag aufs Neue und immer mehr. Das ist auch nicht von mir, sondern das ist Marshall Rosenberg, sozusagen Begründer sozusagen der Haltung der gewaltfreien Kommunikation, die mich insbesondere in den letzten 4 Jahren sehr bewegt hat und auch geprägt hat. Und jeder, der Kinder hat, weiß, die fordern jeden Tag und sie haben Gefühle und haben Bedürfnisse. Wenn man mit zwei Pastoren in einem Haus lebt, also meine Frau arbeitet hier auch als Pastorin, dann kommt das obendrauf und da kommt so vieles. Und wo bleibt das eigene? Wo bin ich eigentlich dabei? Dieser Zugang zu den Bedürfnissen, ob sie am Ende befriedigt werden und erfüllt oder genährt werden oder auch nicht, aber sie erstmal anzuerkennen, dass sie da sind und dass das was zutiefst Menschliches ist und die überhaupt nicht in Konflikt miteinander stehen. Wenn wir da hinschauen, dann habe ich die Erfahrung gemacht, und das ist für mich eine Riesenveränderung, ein Riesenwachstum, dass dann sich Lösungen finden, indem man dann Verabredungen treffen kann, indem man genau sagen kann, erstmal wahrnehmen, das ist also dein Bedürfnis und das möchtest du gerne, das möchte ich gerne, das sind die Bedürfnisse der weiteren drei Familienmitglieder, da ist die Familie ein tägliches Übungsfeld und zugleich die größte Herausforderung.
Ja, das glaube ich gerne. Und ich glaube auch, dass also es hat mich deshalb so angesprochen, auch dieses Zitat, weil auch in meiner Arbeit als Supervisorin, ich habe neulich gerade wieder eine Teamsupervision gegeben, wo ich dann gemerkt habe, wir haben das eigentlich verlernt, mal klar und deutlich, und ich meine jetzt nicht deutlich im Sinne von mit Härte, sondern also generell erstmal zu formulieren, was möchte ich eigentlich, was ist mir wichtig, und dann auch mal so ein bisschen zu reflektieren und wie, also da ich ja Supervision im beruflichen Kontext mache, zu gucken, wie steht es eigentlich zu dem, was ich gerade mache beruflich. Ne? Und wir haben es einfach verlernt, unsere Bedürfnisse mal zu äußern aus unterschiedlichsten Gründen, ob das Ängste sind, dass irgendwas, dass ich traue mich nicht, die Antwort ist nein oder wie auch immer. Und insofern finde ich das umso wichtiger und ist mir das auch wichtig hier anzusprechen, dass das dringend notwendig ist, und zu sagen, was man gerne möchte.
Und ich finde wichtig, wie du das sozusagen auch nochmal differenzierst. Und ich glaube, da habe ich auch ein Stück auf unserem gemeinsamen Weg schon gelernt, eben zu sagen, sowohl was ist sozusagen mein familiärer Kontext, wie bin ich da aufgestellt, mit welchen Bedürfnissen, aber wie bin ich eben auch dienstlich ausgestellt und wie bringe ich diese beiden Ebenen dann auch sinnvoll miteinander zusammen, wie finde ich da eine Strategie, eine der vielen unendlichen, und wenn es die eine ich nicht ist, eine neue, aber in der Tat, klar zu werden, sich selber, was ist eigentlich das, was ich brauche? Und dann natürlich auch anders sozusagen, Rosenberg sagt, das sind so die Giraffenohren, die sozusagen dann nach außen gerichtet sind, was braucht eigentlich auch mein Gegenüber? Und auch dann zu erkennen, dass das erstmal da ist.
Ja,
das sagt
genau.
Sich leicht, tut sich schwer.
Ja, und diese, das, also ich stelle mir das jetzt gerade vor, deshalb zögere ich auch noch so ein bisschen in der Reaktion, wenn, also ich habe so das Bild manchmal vom Pastoren vor mir, der halt früher gerade so im Dorf oder so auch ja Teil dieser Dorfgemeinschaft ist. Also heutzutage ist es so, er ist eben auch Teil der Gemeinde, klar. Und als Supervisorin ist es ja so, dass wir mal sagen, naja, wir gucken auf den beruflichen Kontext, aber ich glaube, die Grenzen, wird mir jetzt gerade deutlich, im Bereich der Theologie können da doch schon mal ziemlich, also fast verschwimmen. Wenn du deine Frau im selben Bereich tätig ist, ihr natürlich für eine Gemeinde Anlaufpunkt seid, du nochmal mit dem, was du machst als pädagogischer Mitarbeiter mit dem Kontext der anderen Kirchenmitarbeiter, die was von dir wollen oder mit denen du zusammenarbeitest. Und dann kann man, glaube ich, mir fällt es schwer zu verstehen, ob man das irgendwie dann noch privat und beruflich so richtig differenzieren kann,
Das ist sicherlich
auseinanderhalten
total
kann.
schwierig und da stimme ich dir zu und vielleicht sind wir da in dem Sinne auch eine besondere Berufsgruppe, wobei das ja bei Lehrer oder Juristen, Ehepaaren vielleicht auch ganz, ganz ähnliche sind. Hier geht es aber wirklich, es geht ja immer auch um Lebensführung und sicherlich geprägt ja auch noch weit verbreitet sozusagen ein Pastorinnenbild sozusagen, was der Zeit vielleicht ein bisschen hinterherging, der Pastor, der Hirte, der gesamten Gemeinde, das Pfarrhaus sozusagen, was 24 Stunden offen ist, die Pfarrfrau, um es sehr klassisch zu sagen, die selbstverständlich natürlich die eigene große Kinderschar hütete und sozusagen dann entsprechend sich aber auch noch eingebracht hat ins Gemeindeleben in jeglicher Art. Und das ist natürlich eine Loslösung, eine große Veränderung. Ich glaube, da sind meine Frau und ich gehören schon zum Teil sozusagen von modern zwischen Nähe leben, aber auch sich genau wissen, auch abzugrenzen. Ich erlebe sozusagen, dass junge Kolleginnen das noch in einer ganz intensiveren Form auch leben und auch für sich sozusagen beanspruchen, meines Erachtens auch sehr zu Recht. Und das andere hast du auch gesagt. Natürlich bringt das sozusagen diese Nähe, macht etwas auch im täglichen Miteinander. Und das ist kein Geheimnis. Meine Frau und ich sozusagen 25 Jahre zusammen. Also wenn wir eine Gemeinde miteinander teilen müssen, wäre das der sichere Scheidungsgrund innerhalb von einem Jahr. Und auch das ist ein Grund dafür, warum wir klar geworden sind, es ist besser, wenn wir unsere Arbeitsbereiche ein bisschen weiter abgrenzen. So ist sie jetzt hier Gemeindepastorin und ich gerade in der Erwachsenenbildung unterwegs.
Ja, super, das ist ein guter Entschluss, sowas. Da muss man aber auch erstmal drauf kommen, ne? Und ja, weil einem dann ist wahrscheinlich auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, wird schwer. Dann ist es eben auch so, dass einem die professionelle Distanz irgendwann fehlt, glaube ich. Also ist so eine Idee dazu. Und insofern gut, dass ihr da für euch so einen guten Weg gefunden habt.
Wir haben nebeneinander das andere Modell probiert, 10 Jahre lang sozusagen. Mein Supervisor hat immer gesagt, das ist Abraham-Lot-Modell, meine Wiese, deine Wiese und dazwischen ist so ein Gatter. Und wenn die beiden Kollegen dabei waren, dann konnten wir uns auch ganz gut vertragen. Ansonsten haben wir das Gatter auch lieber geschlossen. Also wir hatten zwei Gemeinden in Holzminden, aber auch das natürlich hat schon gewisse Nähen und wir durften ja auch in einem Pfarrhaus wohnen, netterweise.
Ja. Gut. Ja, und in dem Zusammenhang einfach nur noch mal zu dem Punkt jetzt noch mal so ein Schlusswort von mir, weil ich sagte, zum einen ist es wichtig, sich überhaupt seiner Bedürfnisse bewusst zu sein und die äußern zu können und das ist und sie auch äußern zu dürfen. Stichwort, ne, wir haben ja hier Demokratie, Diskussionen im Moment auch politisch ohne Ende. Das ist einfach ein hohes Gut und ich finde, in dem Zusammenhang ist es nochmal wert, das Ganze zu erwähnen. Gut, genau, kommen wir zu einem weiteren Punkt, der auch nicht so ganz von der Familie entfernt liegt, weil es geht auch um Kinder und Jugendliche, die dir am Herzen liegen. Du bist Ombudsperson für eine Jugendhilfeeinrichtung im Kreis Holzminden. Was machst du da? Was ist dein Job?
Ich bin
Klär mich auf.
Vertrauensperson. Ich bin
Ja.
Vertrauensperson für Kinder, Jugendliche und deren Eltern. Wenn es im Team zu Konflikten kommt, wenn sich ein Kind mit dem anderen Kind nicht mehr so versteht und das aber nicht mit seinem mal vertrauten Erzieher, Erzieherin oder Pädagogen vor Ort klären möchte, wenn er sich benachteiligt fühlt oder wenn sie einfach mal sozusagen ein offenes Ohr braucht, was nicht im System ist, dann stehe ich sozusagen als Feuerwehrmann, als Ombudsperson bereit. Die Kinder, die Jugendlichen unserer Einrichtungen können Kontakt zu mir aufnehmen auf ganz unterschiedlichste Weise und wir vereinbaren dann, wie wir weiter vorgehen. Entweder treffen wir uns und klären uns, entweder in der Einrichtung oder am neutralen Ort. Wir verabreden sozusagen weitere Schritte. Das Tolle und das Besondere an dieser Aufgabe ist, ich bin erstmal grundsätzlich parteiisch. Das ist das eine, nämlich immer auf Seiten derer, die Kontakt zu mir suchen und die da Bedarf haben, begleitet zu werden. Und das Zweite, es ist erstmal all das, was gesagt wird, das bleibt nur unter uns. Und ich gebe davon nichts weiter. Aber auch da hat sich gezeigt, die Erfahrung von fast 10 Jahren, es ist immer gut, erstmal zuzuhören und dann gemeinsam nach Wegen zu suchen, wie man aus einer Misere oder aus einer ungerechten Behandlung sozusagen hinausführt. Und die führt dann wieder dazu, Menschen dazuzuholen, in Verbindung zu bringen, es auszusprechen, sei es um das Thema Taschengeld oder andere Dinge. Also, da haben wir schon sehr verschiedene Dinge erlebt miteinander. Eine besondere Aufgabe, die ich sehr gern wahrnehme.
Das finde ich sehr spannend und auch mutig zu sagen, ich bin ja erstmal, sonst hört man ja immer nur parteilos. Nein, ich bin erstmal parteiisch, nämlich für den, der mich aufsucht, ist klar, musst du auch sein, weil sonst würde er nicht zu dir kommen. Der braucht ja nicht nur jemanden, der zuhört, sondern auch das Gefühl, dass er da gut aufgehoben ist und dass er sicher ist. Und ich glaube, das gibt denen auch erstmal Sicherheit, die sie brauchen. Und
Ich hoffe, dass ich das vermitteln kann. Ich will noch eine ganz andere Facette sagen. Ich glaube, jeder Mensch braucht eine Ombudsperson, wie auch immer. Und hier verbindet sich sozusagen dieses Vertrauen auch noch damit, Demokratie zu bilden. Und gerade bei denen, die da mit belasteten Biografien, mit belastenden Geschichten sozusagen in Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht werden und dort begleitet werden, dazu gehört auch das Kinder- und Jugendparlament, dass ein Vertreter, eine Vertreterin aus jeder Einrichtung regelmäßig mit mir zusammenkommt und wir sozusagen das Kinder- und Jugendparlament bilden und im Gespräch nochmal herauszuführen. Auch da geht es um Bedürfnisse, um Wünsche, um Anliegen, auch gruppenübergreifend. Das finde ich ebenso wichtig und das ist sozusagen die zweite Facette und ganz nah dran an den Rechten auch für Kinder und Jugendliche.
Ja, super. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, ein Kinder- und Jugendparlament. Habe ich
Also
wieder was
das ist
gelernt.
sozusagen vorbildhaft in Nordrhein-Westfalen und dort kann man sehr dankbar sein, dass das hinübergeschwappt ist in Niedersachsen mit der JHH, der Jugendhilfe im Kreis Hameln-Holzminden. Ich würde mir wünschen, dass dieses Modell auch weiter Früchte trägt und übernommen wird.
Ja, das hört sich danach an. Es hört sich auch danach an, als könnten wir da noch mal über in einem separaten Podcast drüber sprechen, weil es scheint mir wichtiger denn je zu sein, solche Dinge heutzutage ins Leben zu rufen und zu forcieren. Du hast auch noch geschrieben, was dir wichtig ist oder was so ein tolles Erlebnis war, war ein Jugendcamp in der Ukraine 2010. Das war dein Highlight. Wie bist du
Ja,
da
das ist sicherlich was
hingekommen? Warum war es
Besonderes.
das Highlight?
Also Kinder- und Jugendarbeit ist sozusagen, ich bin selber groß geworden als Einzelkind und habe sehr davon profitiert, dass meine Eltern mich in städtische Maßnahmen, kirchliche Maßnahmen nicht gesteckt haben. Ich bin freiwillig gegangen, aber dass ich die Möglichkeit hatte, da Erfahrung zu sammeln. Bin dann ja jahrelang Jugendbetreuer gewesen, bin 2 Jahre lang Stadtjugendpfleger gewesen der Stadt Hameln, als Pastor, halber Stadtjugendpfleger. Und das war zwischen 2009 und 2011 und meine Zuständigkeit war die internationale Jugendarbeit. Und Highlight deshalb, Ukraine 2010 mit 6 Nationen, ukrainischen, russischen, polnischen, deutschen, englischen und französischen Jugendlichen,
Wow.
angesichts der aktuellen Lage des Weltgeschehens, die Ohnmacht, den wir dem entgegensehen. Wir haben sozusagen versucht, sozusagen diese jungen Menschen auf den Weg zu bringen, zu sagen, es geht nur gemeinsam. Musik verbindet. Das ist sozusagen das große Thema gewesen. Ich möchte daran festhalten, dass es nur durch Begegnung geht, über alle Grenzen hinweg, über alle Religionen hinterweg, dass sich Menschen auf Augenhöhe begegnen. Und ich will einfach diese Hoffnung nicht aufgeben, dass das auch irgendwann wieder möglich ist.
Ja, das ist also ganz wichtig, was du da sagst. Und ich glaube, ne, wie heißt dieser Spruch mal so schön? Zum einen, die Hoffnung stirbt zuletzt, und zum anderen ist es so, das ist übrigens der Spruch, den mein Vater auf seinem Grabstein hat: Wer hofft, hat schon gesiegt und siegt weiter. Und das finde ich, es hält einen am Leben, es hält einen aufrecht, und da sind wir wieder, es ist das Ziel, ne? Worauf man hinarbeitet. Gut, dann kommen wir schon fast zum Ende.
Gut gelungen.
Ich bin ja immer so, dass ich ganz gerne nochmal so einen Tipp habe, was du den Hörern mitgibst. Der sogenannte Lifehack. Ich habe jetzt hier bei dir gelesen, diesen wunderschönen Spruch: In Liebe rechts überholen. Wenn du da mal was zu sagen könntest, vielleicht haben die Hörer dann auch schon ihren Lifehack von uns oder von dir.
Ja, in Liebe rechts überholen. Das geht zurück auf meinen Supervisor. Das betrifft vor allem sozusagen mein Verhältnis zu meinen Eltern, die alles für mich getan haben, die ich sozusagen sehr schätze und für das ich sehr, sehr dankbar bin. Ohne die wäre ich nicht der, der ich heute bin. Und gleichzeitig, ich glaube, die Erfahrung macht jeder, gibt es Reibungspunkte, auch besonders mit den eigenen Eltern. Und an manchen Stellen kommt man so an gewisse Grenzen oder als rebellisches Kind möchte man vielleicht die eigenen Eltern erziehen. Das ist mir in 46 Jahren noch nicht gelungen, aber das Bild, das hat mir geholfen.
Ja.
Nämlich in Liebe rechts überholen, also weitergehen, dankbar zu sein, stehen zu lassen, aber auch sozusagen den eigenen Weg zu finden und sei es dann auch manchmal vielleicht nicht ganz konform mit der Straßenverkehrsordnung an der rechten Spur vorbei.
Ja, und ich glaube, also ich sehe da auch noch ein weiteres Bild in Ergänzung zu, also nicht ein Bild, aber so dieses Rechtsüberholen hat ja auch was damit zu tun. Wir sind einfach die andere Generation als unsere Eltern. Und das, was wir machen, ist einfach anders, weil die Zeit eine andere ist. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass das, was unsere Eltern damals gemacht haben, schlecht war. Ne?
Da
Sondern
gehe
das,
ich uneingeschränkt mit.
Ja, das ist so
Danke
das,
für die
was.
Ergänzung.
Ja, gerne. Das ist so das, was mir jetzt gerade so dazu einfiel. Ja, lieber Christian, ich danke dir für deine Zeit und die du dir genommen hast. Gibt es noch irgendwas, was du persönlich noch loswerden möchtest, sagen möchtest?
Vielleicht möchte ich mein Menschenbild doch noch mal ein Stück teilen. Nämlich immer auf die Frage, was ist normal oder was ist ein behindert? Und gerade in dieser Zeit von Olympia und Höchstleistung, höher, schneller, weiter, dann die Menschen mit Grenzen. Jeder Mensch ist anders, das ist normal. Ein Zitat von Richard von Weizsäcker, das ist meine Lebensphilosophie. Als Pastor sage ich, jeder Mensch ist wertvoll, hat Fähigkeiten und Begabungen und lasst uns die gemeinsam entdecken.
Sehr schönes Schlusswort. Und das ist einfach auch der Job, den wir Supervisoren haben, wie Sherlock Holmes zu gucken, wo sind genau diese Fähigkeiten, Talenten, Besonderheiten, die die Menschen in sich tragen. Ja, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und für den unwahrscheinlich wertvollen Input, den du uns heute gegeben hast. Es hat mir Spaß gebracht, mit dir über dein Leben und ja, deine Philosophie, deine Haltung zu sprechen. Und es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, weil ich weiß, du hast noch viel, viel mehr gemacht, wo ich sage, oh, das ist auch noch mal super interessant. Und insofern wird es mit Sicherheit noch mal eine zweite Runde mit uns beiden, hoffe ich jedenfalls, geben, wenn es dir auch Spaß gemacht hat. Und dann vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir, Ulrike, und das ist eine super große Ehre und nach anfänglicher Aufregung, es war tatsächlich mein erster Podcast und es muss nicht der letzte gewesen sein, deshalb jederzeit gern.
Ja, super. Da haben wir doch schon mal das nächste Ziel vor Augen, um mal im Bild zu bleiben. An meine Hörer, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Vielen Dank für euer Interesse und gerne schreibt die Kommentare an meine E-Mail-Adresse supervision@ulrike-bischoff.de. Ich freue mich, danke euch fürs Zuhören. Danke Christian nochmal und wir hören uns in 2 Wochen. Bis dann. Tschüss.
Starte jetzt dein gelungenes Leben und starte direkt in die nächste Folge von Schwarzbrot und Kamille von und mit Ulrike Bischoff. Der Podcast für dein gelungenes Leben.